Der Weltraum. Unendliche Weiten.
Das Babylon-Projekt war unsere einzige und letzte Hoffnung auf Frieden.
Hallo, Dienstagsgucker. Hallo, Werner.
Mein Leben.
Das Speis muss fließen.
Es tut mir leid, Dave. Aber das kann ich nicht tun.
Möge die Macht mit dir sein.
Willkommen im Fight Club.
Sie reden, der dreibeinige Podcast.
Was heute noch wie ein Märchen klingt, kann morgen Wirklichkeit sein. Hier ist ein Märchen von übermorgen. Es gibt keine Nationalstaaten mehr, es gibt nur noch die Menschheit und ihre Kolonien im Weltall. Man siedelt auf fernen Sternen. Der Meeresboden ist als Wohnraum erschlossen. Mit heute noch unvorstellbaren Geschwindigkeiten durch allen Raumschiffe unser Milchstraßensystem. Eines dieser Raumschiffe ist die Orion. Winziger Teil eines gigantischen Sicherheitssystems, das die Erde vor Bedrohungen aus dem All schützt. Begleiten wir die Orion und ihre Besatzung bei ihrem Patrouillendienst am Rande der Unendlichkeit.
Begleiten wir die dreibeinigen Podcaster bei der Folgenbesprechung von Raumpatrouille. Und jetzt der Keyboard-Teil.
Ach, herrlich. Ja. Ach ja. Oh, mir wächst gleich eine Frisur.
Eine 60er-Jahre-Frisur.
Oh, ein Bienenkorb.
Warum eigentlich nicht, Sebastian? Das würde dir bestimmt mal gut stehen.
Herzlich willkommen, liebe Hörer unseres Podcastes.
Liebe Hörende und Hörender.
Heute geht es um, wie ihr schon gemerkt habt, Raumpatrouille Orion.
Yay! Was nichts mit dem Versandhandel zu tun hat.
Nein.
Was die jüngeren Hörer vielleicht nochmal erklärt bekommen müssen, dass das nichts miteinander zu tun hat. Die älteren Hörer werden früher oder später in ihren Jugend- oder jungen Erwachsenen Jahren über diese Serie gestolpert sein, außer Sebastian.
Ich habe es irgendwie geschafft, trotz meines intensiven Fernsehkonsums, diese Serie komplett zu verpassen, bis vor ungefähr einem Monat, wo du mir die DVD geliehen hast.
Genau, die du jetzt auf deinem Schoß balancierst.
Ja, mangels richtiger Vorbereitung lese ich jetzt einfach vom Cover ab.
Mach mal, andere haben damit schon Millionen gemacht.
Ja, Sascha, Raumpatrouille Orion, wie hat's bei dir angefangen?
Ich denke, wie so vieles bei mir in den 80ern, wo ich dann bewusst konsumiert habe, Fernsehen und andere Unterhaltungen. Das war wohl auch diese Etappe, wo die Raumpatrouille ja durch die dritten Kanäle rauf und runter gesendet wurde, in zahlreichen Wiederholungen, auf Sat.1 auch gelaufen ist später. Ich habe eben gelesen, alleine auf Sat.1 ist diese Serie 20 Mal wiederholt worden bis zum Jahre 1999. Also es gab eigentlich kaum eine Gelegenheit, diese Serie zu verpassen. Du hast es merkwürdigerweise trotzdem geschafft. Es ist mir immer noch ein Rätsel, wie das passieren konnte.
Ja, sie gibt es ja schon seit 1965. Bis 99 sind ungefähr 35 Jahre, das heißt, man kann sagen, ist ungefähr alle ein Vierteljahre gelaufen, so mehr oder weniger.
In letzter Zeit macht es sich, glaube ich, ein bisschen rar. Also es war wirklich so eine, auch durch andere Science-Fiction-Serien, die gerade hochkamen, nochmal so eine Renaissance in den 80er, 90er Jahren. Da ist die Serie wohl auch sehr viel in Programmkinos gelaufen, auf Studentenfestivals und sowas und ist damit halt, ja, im Kultfaktor sehr hoch gestiegen. Es wäre wahrscheinlich jetzt auch heute ein bisschen hip. Weißt du, es gibt eine Serie, du hast sicherlich von ihr noch nie was gehört. Aber die ist nur cool, wenn man sie im deutschen Original guckt.
das auf jeden und
kommen wir nochmal ganz kurz auf die Rahmenhandlungen ein bisschen zurück. Sebastian hat es schon angesprochen, ist aus den 60er Jahren, oder wir haben es ja schon beide angesprochen, die Erstausstrahlung ist knapp 10 Jahre nach meinem Geburtstag gewesen, nämlich am 17.09., nee, vor meinem Geburtstag, Entschuldigung. Also die Serie ist knapp 10 Jahre älter als ich. Jetzt habe ich mich älter gemacht. Also ich bin nämlich, die Erstausstrahlung war am 17.09.1966 und ist zweiwöchentlich nach der Tagesschau gelaufen in der ARD und hat da Traumeinschaltquoten von teilweise bis zu 54% gehabt. Also das kann man durchaus als Gassenfeger bezeichnen, diese Serie.
Trotzdem gab es nur 7 Folgen
insgesamt? Trotzdem gab es nur 7 Folgen insgesamt. Eine Stunde lang, schwarz-weiß. Gesamtkosten dieser Serie 3,5 Millionen Mark.
Was ja damals schon eine ganze Menge Holz auch genau. war.
Man sieht es eher teilweise an. Also sie ist schwarz-weiß gedreht, was vielleicht ein kleines Manko ist. Die Spezialeffekte sollen, wie man munkelt, schon in der farbigen Variante vorgelegen haben. Für eine spätere Auswertung, die so aber nicht passiert ist.
Und Star Trek, was ja in Farbe lief, lief erst ein Jahr später an, ne?
Mhm, auch 66, glaube ich. Aber zumindest in Deutschland ein Jahr später.
Ah ja.
Also das lief alles so ein bisschen parallel. Und es war bis dato die teuerste Serie, die die ARD bisher gestemmt hat. Die teuerste Produktion. Und es handelt, um das nochmal kurz vorweg zu sagen, für die Hörer, die nicht ganz so alt sind wie wir oder wie Sebastian es geschafft haben, von dieser Serie nicht viel mitzubekommen, um die Abenteuer der Besatzung des schnellen Raumkreuzers Orion. Orion 7 am Anfang, später war es Orion 8, weil zwischenzeitlich geht die mal kaputt und dann kriegen sie eine neue. Und der Chef ist Cliff Alistair MacLean, der Commander oder Kommandant, gespielt von keinem geringeren als einem berühmten deutschen Schauspieler, der Name mir. Ja, warum sagst du es denn nicht? Dietmar Schönherr, der später auch eine Talksendung gemacht hat. Also das war damals A-Besatzung, nicht wie bei Star Trek, wo man dann irgendwie einen unbekannten Kanadier sich rangeholt hat, der mehr schlecht als recht schauspielern konnte.
Und auch die anderen, gerade die älteren Offiziere, die Darsteller der älteren Offiziere, die kannte man schon. Es waren also zu der Zeit wohl berühmte Charakterdarsteller, professionelle Schauspieler, die man auch aus vielen Weltkriegsdramen zum Beispiel kennt.
Ja.
Also mir zumindest ging es so, dass ich da... Ich meine, ich kann die Namen von den Leuten zwar jetzt so nicht, aber man sieht es schon irgendwie.
Also zum Beispiel Eva Flug spielt da mit, die spielt den Sicherheitsoffizier oder eigentlich war es blöd, also Commander MacLean ist ein bisschen ein unsensibler Mensch, der gerne mal über die Stränge schlägt und deswegen wird ihr quasi eine Mitarbeiterin des Galaktischen Sicherheitsdienstes zur Seite gestellt. Ähnlich wie beim Roten Oktober zum Beispiel so ein politischer Offizier in der Sowjetarmee.
Ja.
Dass da quasi der Kommandant, damit er keine Scheiße baut, kriegt er halt einen politischen Offizier.
Ich meine, er hat ja schon 6 Raumschiffe zu Beginn der Serie schon geschrotet, das wird ja impliziert und eins schafft er während der Serie kaputt zu fliegen. Ich weiß gar nicht mehr, das waren die Rocks auch, glaube ich, ne?
Nee, ich glaube, er macht, ich weiß gar nicht mehr warum. Also
ja, jedenfalls geht ein Schiff auch kaputt.
Ja, das passiert schon mal. Aber man hat ja genug.
Ja, also ja. In der Zukunft herrscht Reichtum.
Genau. Lass uns noch mal ganz kurz die Besatzung durchgehen.
Okay.
Also du hast schon angesprochen, berühmte Schauspieler Wolfgang Völz zum Beispiel, der ja der jüngeren Generation als Captain Blaubär vor allen Dingen bekannt sein dürfte,
ja.
Spielt Mario Monti. Mario Monti.
Also wie bei Star Trek auch, gab es halt eine internationale Crew, die aber alle von deutschen Schauspielern gespielt worden sind.
Genau.
Es gab einen Italiener, der Mario Monti. Dann gab es einen Japaner, den...
Atan Tsubashi. Tsubashi, der Astrogator. und dann gab es den Hasso Sigbjörnsen, der Ingenieur war,
ja.
Alter Schwede sozusagen,
ja.
Hat auch so ein bisschen vom Habitus so ein bisschen an Scotty erinnert, fand ich. Also ich finde, und ja.
Ich habe Ingenieure das einfach so.
Ja, ich habe ja eh eine Affinität zu Ingenieursberufen, von daher ist mir das immer sehr sympathisch. Dann gab es noch Ursula Lillich, die Leutnant Helga Legrell gespielt hat. Offensichtlich soll es eine Französin sein. Ja, und dann gab es noch diverse Schauspieler, die übrigens auch alle sehr geil waren, meiner Meinung nach, die dann so den Führungsstab gespielt haben, also den Chef des Sicherheitsdienstes, dann gab es noch den Chef des Raumkommandos, dann gab es ja noch innerhalb des Raumkommandos verschiedene Abteilungen, die alle ihre Chefs, mehr oder weniger kompetenten Chefs hatten.
Ja.
Und im Gegensatz zu Star Trek waren das nicht alle durch die Bank weg inkompetente, unsympathische Admirale, wie schon oft hier erwähnt, als Beförderungsgrund wahrscheinlich Inkompetenz und Arroganz haben muss, damit man Admiral werden kann. Es war da schon durchaus differenziert und gab auch dann Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Führungskriege und sowas.
Ja, genau, das wurde dann auch wirklich weit und breit ausdiskutiert, irgendwie Güterabwägung. Ja, gefährden wir jetzt die Besatzung des Schiffes oder gefährden wir irgendjemand anders?
Die Regierung muss das Für und Wider einer Evakuierung sorgfältig abwägen.
Ich denke, die Regierung hat den Gedanken an eine Evakuierung längst aufgegeben.
Nicht endgültig, das Für und Wider muss sorgfältig abgewogen werden.
Ja, also am Anfang der Serie macht Alistair MacLean einen Alleingang, versucht eine Landung auf einem Planeten, wo er eigentlich nicht landen dürfte, will aber beweisen, dass es möglich ist. Also es heißt, nee, da kann man nicht landen, da ist zu gefährlich. Er sagt, nee, so gefährlich ist das nicht, das schaffen wir.
Also man muss vielleicht sagen, dass die Mission der Raumpatrouille ein bisschen andere Mission ist als die von der Raumschiff Enterprise zum Beispiel. Während es ja bei Enterprise eher darum ging, ins Fremde vorzustoßen und Neues zu entdecken und Kontakt aufzunehmen, geht es bei Raumpatrouille explizit darum, bitte nicht vom Kurs abzuweichen, irgendwie die Patrouillenflüge durchzuführen und ja, also wirklich nichts Aufregendes zu machen.
Ja, das ist ja der Witz. Er ist ja vorher bei den schnellen Raumverbänden, die halt die abenteuerlustigen Aufträge bekommen, und er wird halt strafversetzt zur Raumpatrouille mit seinem Raumschiff.
Obwohl er ein Kriegsheld ist. Also durch seine draufgängerische Art hat er wohl in einem Krieg, der halt nur angedeutet wird, ich weiß auch nicht, gegen wen der eigentlich geführt worden ist, sich als Kriegsheld hervorgetan, aber trotzdem, das schützt ihn nicht davor, zum Anfang der Serie als Ausgangssituation quasi auf langweilige Patrouillenflüge geschickt zu werden.
Genau, weil seine Besatzung halt vollkommen hinter ihm steht und auch jeden Quatsch mitmacht, den er da befiehlt.
Ja, die kennen sich halt auch schon aus dem Krieg, ne?
Genau. Und kriegt er halt diese Sicherheitsoffizierin Tamara Jagelowsk zur Seite gestellt.
Könnte man da schon sagen, das ist so ein bisschen ein Bezug auf den Zweiten Weltkrieg, vielleicht so ein bisschen auf die Situation?
Ja, vielleicht ein bisschen. Also dass es ausgerechnet eine Russin ist, die natürlich auch am Anfang so ein bisschen kühl porträtiert wird. Da fehlt eigentlich noch so diese Fellmütze auf dem Kopf.
Ja, ja.
Und da ist so ein bisschen Streiterei am Anfang. Also da wird auch gerne mal zur Waffe gegriffen, wenn McLean sagt, wir fliegen dahin. Und Frau Jagelowsk ist der Meinung, nein, wir fliegen woanders hin.
Sie zitiert immer die Vorschriften dann auch. Ne? Nein, laut Vorschrift so und so dürfen sie es aber nicht machen. Und ich gehe jetzt petzen beim Oberflottenkommando. Bläh.
Ja, genau.
Aber man muss vielleicht sagen, die ersten Folgen, die waren von den Schauspielern her ein bisschen, also die Schauspieler hatten ein wenig... Da fehlte die Chemie in den ersten Folgen, muss man sagen. Das hat sich aber wirklich spätestens ab Folge 3 deutlich gebessert. Bis dahin war es ein bisschen steif. Man hat versucht, so ein bisschen Humor reinzuschreiben. Also zum Beispiel kabbeln sich die Besatzungsmitglieder auf der Brücke in einer ziemlich, würde man sagen, juvenilen Art und Weise, was ich ein bisschen unangemessen fand. Und auch sehr viel Sexismus. Also es wird zwar so dargestellt, als wenn es normal wäre, dass die Frauen gleichberechtigt sind, aber trotzdem werden ständig Anzüglichkeiten gemacht und es geht sogar so weit, dass dann halt die Besatzung, wenn eine Frau alleine in ihrer Kabine ist, mal kurz die Kabinenkamera einschaltet, um sich irgendwie die Frau nackt anzugucken. Das habe ich gedacht, nee.
Ja, in den 60er war die Welt noch in Ordnung. Nein, also ich finde, diese offen sexistische Haltung finde ich irgendwie, oder chauvinistische Haltung finde ich teilweise sehr lustig.
Ja, wobei das ja schon quasi fortschrittlich dargestellt, also aus damaliger Sicht fortschrittlich wirken sollte, was da gemacht worden ist. Also ich will nicht wissen, wie es in Wirklichkeit war. Also.
Es gibt eine Folge, da landet McLean, da heißt Kampf um die Sonne, diese Folge, da droht die Sonne irgendwie zur Supernova zu werden, weil sie von per Strahlen von einem fremden Planeten beeinflusst wird. Und es stellt sich heraus, auf diesem fremden Planeten sind Exil-Erdlinge, die eine matriarchalische Gesellschaft aufgebaut haben. Kurz, Frauen haben das Sagen. Und ja. Damit kommt McLean halt wirklich überhaupt mal nicht klar und versucht dann auch, glaube ich, so ein bisschen, so wie Kirk, weniger an die Vernunft zu appellieren, sondern mehr, wir legen die Alte jetzt mal flach und gucken, was bei rauskommt.
Ja, genau, wobei er da so mittelerfolgreich ist. Also die Frau, also die Herrscherin dieses Matriarchats zeigt sich nachher dann doch als sehr souverän. Also sie lässt ihn zwar ein bisschen an sich ran, aber sie hat quasi schon den Konflikt gelöst, ohne es dem McLean zu sagen. Also sie hat quasi nur mit ihm gespielt danach, ja, so. Und das war auch eine der wenigen Folgen, die mir so als ein bisschen visionär in Erinnerung geblieben sind. Also bei den ersten Folgen geht's ja mehr so, wir müssen jetzt dahin fliegen und wir werden von irgendwelchen Weltraum-Naturereignissen bedroht, irgendwie ein Sonnensturm oder so weiter. Und es wird sehr viel geschrien. Also immer sobald irgendwie was Spannendes passiert, fängt McLean auch fürchterlich an zu brüllen und schreit seine Befehle, und die Schauspieler wollten halt irgendwie die Dramatik der Situation betonen, was dann ein bisschen in Overacting ausgeartet ist, würde ich besser sagen.
Achtung, Kurs auf Hydra, volle Beschleunigung!
Das scheint ja damals auch Trend gewesen zu sein, wenn man sich Shatner anguckt zum Beispiel.
Ja, aber anders. Also das war schon, wie gesagt, das Ganze hat mich doch sehr an Weltkriegsfilme erinnert teilweise. Also auch die Problematik, so dass halt die Offiziere immer diskutiert haben, so was ich vorhin meinte mit der Güterabwägung halt und so weiter. Ja, die Bürde des Kommandos und so weiter, das wird sehr breit ausdiskutiert da.
Sollen wir die Brücke sprengen oder nicht?
Genau, ja. Wir können sie nicht zurücklassen und
klar. Ja, also das wird dadurch unterstärkt, dass halt diese Serie wirklich auch schwarz-weiß ist. Und dadurch dieses Weltkriegs-Epos diesen Anstrich wahrscheinlich bekommt.
Kann sein, das wirkt so ein bisschen wie auf dem U-Boot dann so. Oder ja, ein Panzer oder ja, keine Ahnung.
Genau. Und es geht dann darum, dass diese Phänomene, die Sebastian erwähnt hat, stellt sich dann raus, da ist eine Macht im Hintergrund, die das Ganze ein bisschen lenkt. Also es tauchen dann die Frogs auf, die Feinde, die gefaltete Papierraumschiffe haben in den Außenaufnahmen und selber gar nicht richtig zu sehen sind. Also die sind in die Länge gezogene Silhouetten, die ein bisschen schimmern. Also das war damals auch ziemlich aufwendig, was Spezialeffekte betrifft, diesen Effekt hinzukriegen. Ja, auf diese Frogs halt nicht einfach, wie man das vielleicht in anderen Serien machen würde, halt irgendwelche
Gummikostüme anzuziehen,
Prothesen an die Nase pömpeln und dann einen lustigen Schlauch über die Arme ziehen und Silber anmalen, sondern das war halt schon ja visionär, was die Außerirdischen betrifft, so ein bisschen.
Ja, auch hier wieder der krasse Unterschied zu Star Trek. Also wenn es bei Star Trek hier oft um Kontaktaufnahme, friedliche Kontaktaufnahme und Versöhnung ging, war hier der Erstkontakt sah so aus, dass zuerst auf die Außerirdischen geschossen worden ist von der Orion-Besatzung und im weiteren Verlauf der Folge sind die dann vergast worden.
Stimmt. Ist so. Ja, stimmt, genau.
Man kann es nicht anders sagen. Ich habe ein bisschen geschluckt, als ich das gesehen habe, aber...
Das ist auch so ein bisschen Kritikpunkt, der Serie anhaftet, dass sie als leicht faschistoid betitelt wird, gerne mal.
Ja.
Also ob des militärischen Umgangstons, der da herrscht, teilweise. Und wobei, ich habe eben nochmal gelesen, einer der Regisseure, beziehungsweise mit der Serie befassten Leute, hat dann erzählt, man hat es schon ein bisschen entschärft. Also die Vorlage des Autors war noch ein bisschen militanter als das, was am Ende über die Bildschirme geflimmert ist.
Um Gottes Willen, um Gottes Willen.
Ja. Wobei diese Serie zum Beispiel eine Neuigkeit hatte, die damals, glaube ich, auch das erste Mal präsentiert wurde und dann lange Zeit nicht mehr aufgegriffen wurde, nämlich so einen folgenübergreifenden Handlungsbogen, so ein bisschen.
Stimmt, so ein bisschen. Das war halt der Krieg gegen die Frogs, ne? Und ich glaube, es gab sogar eine explizite Doppelfolge. Das war, glaube ich, die letzten beiden Folgen, ne? Kann das sein?
Wo der halt irgendwie angedeutet wird, dass irgendwie die Befehle aus dem Oberkommando etwas merkwürdig werden.
Ja.
Und dass dann der Chef des Galaktischen Sicherheitsdienstes offensichtlich von den Frogs beeinflusst wird.
Die Frogs, die können irgendwie, sogar über Computer können die Menschen fern manipulieren.
Genau, also Gehirnmanipulation ist da ein wiederkehrendes Element in dieser Serie.
Ja, ja, wir sind alle Gehirn gewaschen worden durchs Radio, wir konnten da nichts für.
Genau. Aber wir waren doch so betrunken.
Betrunken vom Nationalstolz. Also wir lernen auf alle Fälle in dieser Serie, dass man sich auch eine Zukunft ohne Nationalstaaten vorstellen kann, die trotzdem irgendwie faschistoid ist.
Auf jeden Fall. Was ich aber total interessant finde, halt wirklich in 7 Folgen lernt man unheimlich viel über die Menschheit des wievielten Jahrhunderts. Es wird irgendwie nie explizit erwähnt, glaube ich, in welchem Jahrhundert diese Serie spielt.
3000.
Ach, im Jahr 3000. Also spielt nicht nur auf der Orion, wo man unsere wackeren Helden bei ihren Einsätzen begleitet.
Das wäre auch ein bisschen langweilig.
Es wird auch öfter mal ja zu Sitzungen des Oberkommandos geschnitten, wo halt die verschiedenen Interessensgruppen diskutieren und jeder versucht irgendwie seine Interessen durchzudrücken. Also wer schon jemals bei einem Arbeitsmeeting in einer Firma oder einer Redaktion gewesen ist, weiß, wovon wir hier reden. Es ist echt gut umgesetzt.
Das stimmt, das ist wahr.
Ich beantrage außerordentliche Sitzung und Bildung einer Untersuchungskommission.
Und man sieht auch die Wohnlounge von Captain McAllister, die so aussieht, das ist ziemlich so eine, also die wohnen aus irgendeinem Grund unter der Erde, unter dem Meeresspiegel, auf Meeresgrund. Warum, wird nicht erklärt.
Ja, das ist einfach besiedelt worden. Es gibt offensichtlich sehr viele Menschen und da haben sie gesagt, wohin mit denen? Ach, dann wohnen wir halt auf dem Meeresgrund.
Also diese Szene, wo die Raumschiffe, die starten ja immer quasi durch das Meer durch. Also die starten dann von einer unterseeischen Höhle, fliegen durch einen künstlichen Strudel und tauchen dann quasi an der Meeresoberfläche auf. Und das war schon einer der cooleren Effekte in der Serie, muss man sagen. Und diese unterirdischen Habitate, die haben halt Glasdächer und man sieht dann riesige Goldfische über... Also man sieht eigentlich, dass es normal große Goldfische sind, die halt irgendwie relativ schlecht da reinprojiziert worden sind, aber sehr fantasievoll.
Es manchmal haben sie auch wirklich Meeresfische, manchmal haben sie aber auch Süßwasserfische, wo man denkt so...
Und viel zu groß halt. Und es gibt das Starlight Casino, ne?
Genau, das ist auch unter Wasser. Und da wird der Calypso getanzt.
Der Calypso. Oder Calypso?
Calypso.
Calypso. Das müsst ihr euch so vorstellen wie so eine rhythmische Sportgymnastik vielleicht so ein bisschen mit Partner, so leicht verklemmt erotisch. Die Leute stellen sich Rücken an Rücken, hacken sich mit den Armen ein zum Beispiel. Ist ein Move, der mir da in Erinnerung geblieben ist. Nett, also man hat zumindest seine Fantasie da spielen lassen, offensichtlich. Aber es sieht so unglaublich albern aus.
Ja, und geh mal in die Disco, Sebastian. Das sieht auch unglaublich albern aus.
Ja, aber anders.
Was man da teilweise sieht. Also, geh mal zu einem Volks Fest, in dem Line Dance getanzt wird.
Ja, okay. Aber trotzdem, das sieht echt so wirklich nach diesen typischen Turnvaterjahren Aufwärmbewegungen irgendwie aus, ja, teilweise. Ich habe gewartet, dass sie anfangen, bei durchgestreckten Knien ihre Zehenspitzen zu berühren.
Aber es kommt alles irgendwie wieder. Ja, also es ist einfach auf seine Art wirklich auch typisch deutsch, was Sebastian gesagt hat. Man hat wirklich das Gefühl, halt das Boot zu gucken, halt nur im Weltraum.
Ja, also an der Stelle ist es mir sehr aufgefallen, zum Beispiel der McAllister ist ja ein Draufgänger-Typ, ne? So ein bisschen à la Captain Kirk und so weiter, immer einen lockeren Spruch auf den Lippen und so. Aber in Anwesenheit der Admiralität verwandelt er sich plötzlich in so einen kleinen untergebenen Bürokraten, ne? Also ich erinnere an die Szene, wo er da die Formulare unterschreiben soll, wie er sich dann so eifrig mit Beamten-Eifer so über die Formulare beugt und das dann durch diese Registriereinrichtung durchzieht, so, jawohl, Herr Admiral, so kriecherisch irgendwie. Ich habe gedacht, boah, nee, das geht ja überhaupt nicht. Boah.
Ja, schön ordentlich deutsch. Nach oben wird gebuckelt, nach unten wird gestrampelt.
Genau, da nach unten hin werden sexistische Sprüche abgelassen.
Ja, so sieht's aus. Und es gibt unheimlich viele Abkürzungen. Ich habe ja eben schon Galaktischer Sicherheitsdienst erwähnt. Der wird irgendwie einmal im vollen Namen ausgesprochen. Ansonsten ist immer nur der GSD. Dann gibt's den TRAF, was für terrestrische Raumaufklärungsverbände steht.
Ich bin zu einer Sitzung der URB bestellt.
Also es wird unheimlich viel vorausgesetzt. Es gibt zum Beispiel den ASG, das ist der nicht Atemschutzgerät, sondern Armsprechgerät, dann heißt es einfach, nimm das ASG mit. Und wenn du halt nicht aufgepasst hast, weißt du nicht, was ist das, was sollen die jetzt mitnehmen? Die Laserwaffen sehen irgendwie total lustig aus. Kennst du diese Feuerwerksschnüre, die immer so aufgewickelt waren, die man vorne anzünden konnte?
Ja, diese Kringel, ja.
Diese Kringel, so ähnlich sahen diese Laserwaffen aus von...
Na, das würde ich jetzt...
Die haben nur vorne halt nochmal...
Die haben Lauf schon an dem Kringel dran,
genau,
gehabt. Und sie wurden mit dem Lauf nach unten gehalten. Also stellt euch vor, wie so eine normale Pistole mit dem Griff, aber man hält halt, dreht ja einmal rum und hält halt den Lauf nach unten. Obwohl das wohl einem Schauspieler zumindest bei der allerersten Szene, wo die Dinger zu sehen waren, nicht geläufig war, da ist er verkehrt rumgehalten. Aber in der nächsten Szene hat er sie wieder richtig verkehrt rumgehalten, sozusagen.
Ja, ansonsten wurde auch viel futuristisches Design in diesen Sets verarbeitet, also was Designermöbel betrifft. Oder halt, die haben halt gesagt, die meisten Inspirationen gibt's halt wirklich bei Armaturen, Badezimmerarmaturen, ja, und sowas.
Die wurden auch wirklich in rauer Menge auf der Brücke verbaut, da so ein bisschen als Lüftungsschlitz, hatte ich das Gefühl, sollte das sein. Das sah ein bisschen aus wie so ein aufwendiger Automotor, wo halt so die Auspuff-Dinger rauskommen und diese Auspuffe waren halt dann Wasserhähne. Es war ja das 60er-Jahre-Design mit diesen runden Ecken und so, genau, weiter. Und ich kann mir vorstellen, dass in den ländlichen Regionen sowas auch nicht zu kaufen gab. Also dass auch wirklich dann die Leute, die das gesehen haben, zum größten Teil das nicht sofort identifiziert haben als das, was es war. Oder dieses Bügeleisen da in der Mitte von der Konsole, genau, vom Schiff und so weiter.
Und die Schalter bestanden aus Bleistiftanspitzern.
Ja, genau.
Da haben sie mehr als 30 Stück auf der Brücke verbaut alleine.
Obwohl, es hört sich jetzt vielleicht nicht so an, aber die Kulissen waren cool. Also die Brücke von der Orion, die mochte ich sehr. Die war schön gebaut, sehr detailliert auch. Also so mit so einem Fächergitter unter der Decke und halt die Konsolen und die Computer und so.
Das, die haben da auch tausende von kleinen Lampen verbaut, die auf einer Drehscheibe montiert waren. Das sich da quasi fluktuierendes Licht ergeben hat. Also es war nicht auch wie bei Star Trek, wo dann einfach die aufgemalten Bildschirme beleuchtet wurden von hinten, wo immer das Gleiche drauf zu sehen war, sondern da bewegte sich im Hintergrund auch
ein, stimmt, bisschen was. Und ich erinnere mich auch an diverse Animationen sogar auf den Monitoren, die da zu sehen waren.
Ja,
so eine Anflugsanimation, wo dann immer so Zahlen immer so entgegengeflogen sind und so weiter. Das war schon cool. Also das nichts gegen zu sagen.
Das wird ja immer so ein bisschen drauf reduziert, Raumpatrouille. Ach ja, es war ja das mit dem Bügeleisen auf der Brücke.
Ja, das aber, ist zweimal zu sehen irgendwie mal in den ganzen 7 Folgen.
Aber das ist halt irgendwie so sehr ikonisch geworden, vor allen Dingen, weil es von Kritikern halt sehr oft aufgegriffen wurde.
Ja,
irgendwie ja, so, ah, guck mal hier, die haben kein Geld gehabt, haben so Bügeleisen verwendet.
Aber sie hatten ja Geld, ganz offensichtlich. 300 Millionen ist ja jetzt nicht das Wenigste.
Ja, aber die hatten vielleicht auch ein bisschen zu wenig dann am Ende noch.
Und also, sie hatten halt auch nicht das Know-how. Ich glaube, da wurde sehr viel gebastelt und halt geguckt, wie kann man was umsetzen genau. Jetzt mit unseren Mitteln. Ne? Da wurden dann irgendwie Raumschiffmodelle mit Styroporkügelchen beworfen und irgendwie eine alkoholgetränkte Wollkugel angezündet. Das sah auch ziemlich cool aus, muss ich sagen.
Das war dann die Supernova oder es wurde ein Planet, eine Gipskugel gegossen. Da wurde dann Kaffeepulver und Kaffeebohnen und hast du nicht gesehen, reingestopft und dann wurde es mit Druckluft rausgepustet. Das war dieser Overkill-Effekt. Also die Orion hatte halt eine totale Vernichtungswaffe.
Die totale Vernichtung.
Overkill. Jawohl. Also so ein bisschen wie der Todesstern kann man quasi komplette Planeten mit dem Ding einfach mal vaporisieren.
Genau, weil zuerst war die Erde gegen die Frogs nämlich machtlos. Die Waffen haben nichts bewirkt, die Strahlenwaffen. Und daraufhin wurde der Overkill entwickelt.
Genau. Der V600.
Und 6000.
6000. Ja, und das wurde halt auf mit diesem Spezialeffekt gemacht. Und nochmal auf das Bügeleisen zurückzukommen, wenn man sich jetzt zum Beispiel die Neuauflage der Doctor Who-Serie anguckt, also von 2005 bis jetzt bis zur Mitte der 7. Staffel, war es auch durchaus Usus dort Haushaltsgegenstände in der TARDIS, also dass dieses Raumschiff, Raum- und Zeitschiff, mit dem der Doktor unterwegs ist, zu verbauen. Mhm. Da war zum Beispiel ein Kühlwasserbehälter aus dem Auto ganz offensichtlich verbaut oder irgendwelche Uhren. Auch teilweise, ich weiß gar nicht, ob es ein Bügeleisen war, aber Badezimmerarmaturen und sowas. Mhm. Also das muss nicht unbedingt ein Zeichen von mangelnder Kreativität sein.
Nein, natürlich
sein,
nicht.
Sondern man kann es auch sehr liebevoll machen.
Man sollte sich ja auch gar nicht jetzt so dran aufhängen an diesem Thema Haushaltsgegenstände in den Kulissen. Was war denn ansonsten noch so zu sehen von der Zukunft eigentlich? Wie haben die Menschen eigentlich gelebt? Also das wurde eigentlich nicht so richtig beleuchtet. Ne? Also man wurde gesagt, es gibt, das wurde auch mehr angedeutet als gezeigt, dass es halt jetzt gerade Roboter irgendwie sich rapide weiterentwickeln. Und es wird auch öfters darüber diskutiert, die Raumpatrouillenbesatzung quasi durch Roboter zu ersetzen. Das war ja ein wiederkehrendes Thema.
Genau, es gibt zum Beispiel eine Folge mit Robotern, die durchdrehen, weil sie von den Frogs. Nein, ganz interessant.
Das war eine von den wenigen guten Handlungen.
Das war auch mit leicht philosophischen Aspekten, die Sebastian gerade schon angesprochen hat, nämlich wie weit kann man halt Menschen durch Roboter ersetzen? Und man ist dann in den Genuss der Asimovschen Gesetze gekommen.
Also, beziehungsweise das erste wurde zitiert, ein Roboter darf keinen Menschen töten. Die anderen beiden wurden halt nur erwähnt, dass es sie gibt. Und das führte dann zu einem interessanten Konflikt, nämlich in dem Moment, als auf einer Kolonie, auf der unerwünschte Elemente ausgesetzt worden sind, also zu den Zeiten zum Beispiel auch Drogensüchtige. Also Drogensüchtige wurden damals in dieser oder werden in dieser zukünftigen Gesellschaft immer noch auf den Mond geschossen. da gibt's dann interne Streitigkeiten, bewaffnete Konflikte zwischen den Insassen. Und weil die Roboter nicht zulassen dürfen, dass jemand verletzt wird, dass ein Mensch verletzt wird, werden die gerade mal kaltgestellt von Robotern. Die werden eingesperrt und die Roboter übernehmen halt die Geschäfte. Und es ist halt Aufgabe der Orion-Besatzung, diese Situation zu lösen. Wobei ich sagen muss, die Roboter, die Modelle sahen ja ganz cool aus, aber die haben sich so langsam bewegt. Es gibt auch so eine Szene, wo ein Roboter in Anführungszeichen durchdreht und halt irgendwie auf eine Gruppe Menschen zusteuert und die Menschen stehen halt wie in schlechten Horrorfilmen halt da, machen wedeln mit den Armen und haben Angst und so, aber keiner rührt sich von der Stelle, ja.
Das war Austin Powers mit dem, wo er mit dem, was ist das, mit der Dampfwalze auf den Sicherheitsmenschen zufährt. So. Und es wird irgendwie 15 Mal geschnitten zwischen den Menschen und Austin Powers auf der Dampfwalze. Der sagt, geh weg, und der Sicherheitsmensch steht nur da.
Da fällt mir ein, die Raumpatrouillenbesatzung kriegt ja am Anfang der Folge eine Einweisung.
Das finde ich total geil.
Ja, aber die verhalten sich da auch so komplett juvenil.
Ja, wenn man das so macht. Also man muss, also es ist, die kriegen am Anfang eine Schulung. Also die komplette Besatzung muss quasi die Schulbank drücken, kriegen eine Fortbildung in Sachen Robotik.
Programmiert und die drei Robotergesetze. Muss ich um etwas mehr Aufmerksamkeit bitten.
Schreiben dann irgendwelche blöden Zettelchen und kabbeln sich die ganze Zeit und quatschen und hören nicht zu. wie man das so kennt, wenn irgendjemand, der seit Jahren im Berufsleben ist, dann auf eine Schulung geschickt wird und irgendwer erzählt ihm da irgendwas von Robotik. Das ist so wie, um auch nochmal aus meinem Alltag zu berichten, wenn Redakteure in Technik geschult werden, dann sieht man da ein ähnliches Bild
das ist, im Seminarraum. Das ist anders, als wenn Techniker in Technik geschult werden, glaub mir das mal.
Ja, genau, aber wenn Leute, die vielleicht Maschinen bedienen können,
ja,
auf einmal gesagt bekommen, wie die Maschine funktioniert und wie sie eventuelle Fehlbedienungen vermeiden können,
ja, aber die Sache
dann schaltet sich das Hirn auf Durchzug und dann wird gequatscht.
Die Sache ist ja, sie wussten es ja nicht und das rächt sich ja nachher auch. Also die hatten ja keine Ahnung davon, von dem, was da erzählt worden ist, und es war ja auch sicherheitsrelevant, sag ich mal.
Genau.
Und man sollte ja meinen, dass jemand, der irgendwie durchs Weltall fliegt und halt mit Robotern zu tun hat, dann schon so ein aus Grund des eigenen Überlebenstriebes vielleicht also ein bisschen aufpasst, aber die bewerfen sich da echt so mit Papierkügelchen so irgendwie, das ist
aber das fand ich halt wieder lustig. Kommt dieser Ingenieur und sagt:
Aber was machen Sie, wenn der von Ihnen stets mit Herablassung behandelte Spezialist ausfällt?
Wenn irgendwie mal was passiert mit diesem Roboter, legen Sie unbedingt diesen Hebel auf die Position und stecken Sie auf dem Patchfeld dieses Kabel hier und dahin.
Und alle so keiner, bla bla bla, ja, bla.
Keiner passt auf. Und später passiert genau diese Situation und dann sagen sie, ach, wie war denn das jetzt nochmal in der Schulung? Das ist also wirklich so wie aus dem Leben gegriffen.
Ja,
das
finde ich so. Aber erfahrene Weltraumkriegsveteranen, die verhalten sich nicht so in der Situation. Schön. Es passt natürlich gut zu diesem juvenilen Gebalze auf der Brücke, passt wieder gut dazu, ja, zu diesem unreifen Rumgeeier da. Aber ansonsten habe ich gedacht, naja, das.
Ja, aber ich finde, solche Szenen habe ich bei Star Trek ein bisschen vermisst. Da war immer alles, fand ich, sehr steril.
Das stimmt, die waren steifer. Die waren auf alle Fälle sehr viel steifer.
Ja, und dieses Gekabbel der Crew untereinander und halt auch, dass die auch auf eine Fortbildung geschickt werden.
Ja.
Zum Beispiel, was ja durchaus im Alltag passieren wird.
Ja, ja,
das stimmt. Auch beim Militär, dass man sich da fortbildet.
Ja,
auch wenn
ja,
man es schwerlich glauben mag. Aber ich denke mal, dass da sowas auch passiert und dass da auch ungefähr genau die gleiche Disziplin herrschen wird, wenn der Dozent sich rumdreht.
Weiß nicht, wenn es ums eigene Überleben geht, ich denke, da passt man schon eher auf, oder?
Glaube ich nicht.
Okay. Ja, die Roboter. Computer, intelligente Computer gab es auch. Die haben sich mit einem Computer unterhalten, mit ihrem Bordcomputer. War das der Zentraldenker? Nee, das war die andere Serie. Das war
bei den Besuchern.
Okay, der hatte auch einen Namen jedenfalls. Aber der hat ein Problem mit seiner Sprachausgabe gehabt. Die Sprache klang manchmal normal und ist dann irgendwie so plötzlich ins total Mechanische abgedriftet und wurde dann wieder normal. Also irgendwie klang das komisch. Und alle Countdowns begannen grundsätzlich bei 20. Nicht bei 10, sondern bei 20 und wurden auch eiskalt bis 0 runtergezählt.
Und sehr schön war, dass bei 5 war immer 5F.
Das macht man aber im öffentlichen Funk macht man das so.
Und es war dann so ein bisschen wie bei Kampfstern Galactica, bei den 80er-Jahren-Serien, wo dann die Vipers abgeschossen wurden und immer die gleiche Einstellung zu sehen war. Also jedes Mal, wenn eine Viper gestartet wird, kriegst du die gleichen Bilder zu sehen, wie die Viper startet. Und so ähnlich ist das halt auch bei Raumpatrouille. Also wenn die Orion startet, dann startet sie erstmal. Da wird erstmal von 20 gezählt, dann sieht man nochmal, wie die Besatzung reingeht. Dann wird von 20 rundwärts gezählt. Man sieht die gleiche Einstellung, wie der Aufzug langsam verschwindet und vorne die Kontrolltechnikerin die Kontrollen bedient, im Hintergrund sich die Orion-Startler macht und dann startet die Orion.
Und dann taucht sie halt aus diesem Strudel aus dem Meer aus und dann sind sie erstmal in der Luft so.
Genau, dann wandelt sich der Himmel langsam in Sterne.
Ja.
Haben
sie
auch sehr schön gemacht.
Das stimmt. Also sag mal, sieht man die Orion eigentlich mal aus einer anderen Perspektive als 90 Grad von der Seite?
Ich glaube nicht.
Ne? Die Orion, ich glaube, die soll rund sein eigentlich, aber man sieht, also wie so ein UFO mehr oder weniger mit Flossen, aber das sieht man eigentlich nie, weil man sieht es immer nur von vorne, gerade drauf fotografiert. Habe ich mich gewundert so ein bisschen, warum das so ist, warum das so sein muss. Aber, naja.
War vielleicht kein Geld da, man weiß es nicht.
Gerade da, als sie die zweite Einstellung drehen wollten, war das Geld ausgegangen.
Ja, und dann wirklich nach 7 Folgen schon wieder eingestellt.
Komisch eigentlich.
Dann 2003.
Trotz des Erfolges.
Ein Kinofilm, Rücksturz zur Erde.
Als Zusammenschnitt aus dem vorhandenen Material.
Genau, und Elke Heidenreich spielt dort eine Nachrichtensprecherin, auch mit dieser Bienenkorbfrisur auf dem Koppe, auch in Schwarz-Weiß gedreht, die halt die Rahmenhandlung ein bisschen gibt.
Hier ist das galaktische Fernsehen mit der Sternenschau.
Also es geht irgendwie auch grob darum, wie man halt die Frogs kennenlernt und die bekämpft und dass es halt innerhalb der Regierung diese Verschwörungen dort gibt. Und Frau Heidenreich erzählt es halt im Stile einer Nachrichtensprecherin. Aber im Grunde genommen, dieser Film Den kann man sich eigentlich auch schenken, wenn man die Serie kennt.
Ich denke, der war gezielt für Leute gemacht, die es halt noch nicht kannten und sich schnell nochmal up-to-date bringen wollten, irgendwie mal gesehen haben wollten, ja. Diese Serie.
Was auf jeden Fall geil war, war der Soundtrack oder ist immer noch?
Ja, die Musik, die war, wir haben es ja gerade am Anfang schon mal so ein bisschen angestimmt, ist immer noch ein tanzbarer Titel, würde ich mal sagen. Ist auch ein paar Mal remixed worden.
Und ja, ob er jetzt unbedingt den Calypso tanzen will, ist die andere Frage, aber er wurde zumindest komponiert, ne?
Ja, ansonsten, ich habe mal so ein bisschen drauf geachtet, wie es jetzt mit der fachlichen Genauigkeit, also Science Fiction, ne, geht ja auch so ein bisschen um Science.
Oh.
Und da muss ich sagen, die hatten offensichtlich, denke ich mal, keine Berater da irgendwie sitzen, die irgendwie auch nur das kleinste Idee von irgendwie Himmelsmechanik hatten oder sowas in der Richtung, ne? Also dieser Sturz, dieser Asteroid eigentlich, der die Erde auf die Erde zustürzt, das ist, wird da als Supernova bezeichnet, was mich total irgendwie durcheinander gebracht hat. Ich habe es erstmal gar nicht verstanden, was jetzt irgendwie, wie das jetzt da funktionieren sollte in dieser Serie. Es ging ja um diese Supernova. Das war, wie gesagt, einfach nur ein Asteroid, mehr oder weniger. Sauerstoff wird Oxygen ausgesprochen, mit Betonung auf der letzten Silbe. Ja, wie gesagt, Pistolen werden falsch rumgehalten.
Wobei das mit den Oxygen, um drauf zurückzukommen, es war eine französische Koproduktion. Vielleicht war das ein bisschen, um den Franzosen Tribut zu zollen, hat man gesagt, es ist La Oxygen.
Es ist ja La Oxygen, ne?
Aha, mu, mu.
La Vache Curie, ja? Und an einer Folge kommt ein seltenes Element vor, das heißt dann Germanicum.
Richtig.
Rastek.
Leider viel zu selten.
Rastek. Also unter dem Gesichtspunkt halt, dass der Zweite Weltkrieg noch nicht allzu lange her ist, aber auch nicht so wirklich nah dran, also 20 Jahre halt, ne, das ist es schon ganz interessant, sich das anzugucken, wie halt so mit diesen Kriegssituationen umgegangen wird, finde ich.
Ja, es wird dann gerne mal einfach die einfache Lösung gewählt. Einfach kaputt machen.
Dann
wird nicht lange diskutiert. Wir machen erstmal kaputt und anschließend den Papierkram.
Aber ich denke mal, dass so diese generellen Situationen, ich glaube, dass viele Zuschauer halt das nachvollziehen konnten. Halt so diese Situationen, die sich so angefühlt haben, wenn halt schon Entscheidungen antraten, wie ich gerade gesagt habe, retten wir jetzt den oder den und so weiter und inwiefern müssen Befehle genau befolgt werden und inwiefern darf man da irgendwie mal ein bisschen schludern, wenn man halt irgendwie höhere Güter, sag ich mal, schützen will und so weiter. Das nimmt einen großen Platz in der Serie ein.
Ja, also zum Beispiel gibt es diese eine Folge, wo Hasso und Attan, glaube ich, zusammen im Landsat sitzen. Landsat sind die Landungskapseln.
Ja, genau, so kleine Shuttles quasi.
Und McLean möchte halt wieder so einen Eigenritt machen irgendwo hin. Und damit davon die Raumüberwachung nichts mitbekommt, wird quasi die Landsat irgendwo auf einen Asteroiden abgesetzt und erzeugt so ein Phantombild von der Orion.
Genau, ja.
Und dann wird aber irgendwie Alistair McLean ein bisschen aufgehalten bei seinem Auftrag und auf der Landsat geht langsam der Sauerstoff zur Neige, das Oxygen.
Ja.
Und es ist einfach, auch so wieder so, was macht man jetzt in dieser Situation? Und
als am Ende gerettet wird, ist er ziemlich sickig.
Ja, das stimmt.
So von wegen, ihr wolltet uns doch hier irgendwie verrecken, dass wir wären ja beinahe gestorben und so weiter. Und da geht er eigentlich relativ cool drüber weg, der McAllister. Ne? Sagt so, ja, regt euch doch nicht auf, wir sind doch jetzt hier und so weiter.
Genau. Hat doch geklappt.
Hat doch geklappt, genau.
Ja. Hätten wir immer Jotti, Jange.
Auf jeden. Naja, also, ich komme nicht drüber weg. Also ich muss mal sagen, im Vergleich zu Star Trek ist es in meiner Wahrnehmung ziemlich abgestunken, weil ich erwarte mir von der Science-Fiction-Serie, dass da halt was Neues gezeigt wird, dass da mit Konzepten gespielt wird, dass man da auch so ein bisschen darauf achtet, wie die Leute quasi in der Zukunft leben und wie sie miteinander umgehen und dass halt, dass eine Weiterentwicklung vor allen Dingen stattfindet, ne? Also, dass nicht nur gesagt wird, irgendwie, wir haben uns weiterentwickelt, sondern dass man das halt auch irgendwie in den Leuten in der Art und Weise, wie die Leute halt handeln, auch merkt, so. Ja. Und das hat mir halt gefehlt. Also, fantasievoll fand ich die nicht sehr. Klar, ist natürlich auch schwierig zu sagen aus heutiger Zeit, man kennt so viel, ne? Man hat schon so viele coole Sachen gesehen. Aber wie gesagt, die zwei einzigen Folgen, die mir als jetzt ein bisschen wirklich Science-Fiction utopisch so in Erinnerung geblieben sind, war halt die mit dem Roboter, weil das halt ein ganz interessantes Konzept hatte, und die mit dem Planet der Frauen. So, das waren so, was, wo ich dachte, ja, das ist halt so mal so ein Thema, wo man drüber diskutieren kann. Das ist halt ganz interessant, ist, wenn das mal so verhandelt wird. Und abgesehen davon wurde halt irgendwie gesagt, sehr viel gebrüllt und ständig hat man Gefahr gehabt, irgendwas zu kollidieren oder in irgendeinen Ionensturm rein zu geraten. Also dieses 0815 irgendwie Gefahr im Weltraum.
Ja gut, ich meine, guck dir Voyager an. Ja, hat man auch ständig die 0815 gefahren im Weltraum.
Wollte ich auch gesaugt.
Ja, extrem.
Was machen wir diese Woche? Böser Gott oder komisches Phänomen?
Ja, ich glaube, komisches Weltraumphänomen. Hatten wir lange nicht mehr.
Ja, genau. Schon so 2 Folgen nicht mehr. Also, nee, sag ich ja auch nicht, dass jetzt irgendwie alles das Schlechteste war, was ich hier gesehen hätte, aber ich habe dann nach der 3. Folge mir das Fenster, ich habe es auf meinem Computer auf dem DVD-Player geguckt, im DVD-Fenster, habe ich das Fenster klein geklickt und habe dann Minecraft gezockt und das dann oben links laufen lassen, damit ich noch mitkriege, was passiert. Braucht man nicht so genau hinzugucken. Aber wie gesagt, als dann direkt in der 1. Folge die Frogs vergast worden sind, habe ich schon gedacht, wer hat das denn geschrieben? Ja? Du unsensibles Arschloch.
Aber Sebastian hat schon gesagt, es wird ja dann irgendwann im Laufe der Zeit irgendwie besser. Und ich denke mal, Entwicklungspotenzial wäre vielleicht da gewesen.
Ja.
Die Frage ist natürlich, inwieweit hätte man diese Serie mit dem alten Konzept weiter betreiben können?
Der Weltraum ist groß, man hätte unendlich viele Möglichkeiten gehabt, das dann noch andere Sachen zu bauen. Ne? Also vielleicht waren sie auch eingeschüchtert durch Star Trek, dass sie das gesehen haben und gedacht, oh Gottes Willen, da kommen wir nie ran, ja. Also ja. Weiß ich nicht.
Also die Frage ist natürlich wirklich, wer dieses Konzept jetzt noch, hätte es eine staffelfüllende Serie ergeben?
Ja, ich meine, was hat denn Star Trek gemacht? Ich meine, Star Trek hat sich halt irgendwie dann immer so Situationen ausgedacht mit moralischen Dilemmas zum Beispiel. Also die moralischen Dilemmas waren ja bei Orion meistens, lassen wir jetzt irgendwie den Kameraden zurück oder retten wir ihn. Und gibt's ja noch andere Sachen irgendwie. Ja, zum Beispiel die empathischen Wesen bei Star Trek zum Beispiel. Oder diese eine Frau da irgendwie, die halt irgendwie das jedes Leid von einem anderen Menschen irgendwie aufnehmen konnte und ihn solche Sachen, das geht zwar ein bisschen in Richtung Esoterik.
Ein bisschen, ja.
Aber diese Kombination von Science-Fiction-Technik und Spiritualität ist ja auch ein interessantes Spannungsfeld, so in dem man sich bewegen kann im Rahmen von so einer Science-Fiction-Serie.
Ja, ein bisschen, der Science-Aspekt kam ein bisschen kurz bei Orion, das stimmt.
Ja, es wird wahrscheinlich mit irgendwelchen Begriffen um sich geschmissen, wie gesagt, meistens falsch eingesetzt, ne, und irgendwelche tollen, warum haben die eigentlich immer, also wenn man irgendwohin zurückgeflogen ist, dann hieß es immer Rücksturz, also Rücksturz zur Erde, aber wenn man auch gerade irgendwie von einer Raumstation gestartet ist, sagt man dann Rücksturz zur Raumstation. Also man stürzte, man flog nicht, man stürzte.
Ja, weil es cool klingt wahrscheinlich.
Vielleicht, ja. Ja, es war. Also das hat man gemerkt bei Star Trek, dass da irgendwie wirklich irgendwie militärische Luft- und Raumfahrtingenieure am Werk waren, die dann auch als Berater gesagt haben, nee, man, in so einer Situation wird man das und das sagen und so weiter und nee, das wird man so und so nennen. Und da wird halt, wie gesagt, so werden die Begrifflichkeiten quer durcheinander gewürfelt und falsch ausgesprochen.
Oxygen.
Oxygen war das Album von Jean-Michel Jarre, oder nicht?
Das kann sein. Aber prinzipiell finde ich einfach diesen Mut bewundernswert, der damals aufgebracht wurde, der Fernsehtreibenden. Dass man gesagt hat, man startet eine Science-Fiction-Serie und gibt dafür so viel Geld aus wie noch nie für eine deutsche Fernsehproduktion. Wobei damals ja wirklich Science-Fiction auch nicht gerade den besten Ruf hatte. Also ich denke mal, wenn du heute sagst, ich mache eine Science-Fiction-Serie, würde jeder sagen, noch eine,
gibt ja schon so viele.
Und das war damals halt schon revolutionär und man musste, glaube ich, unheimlich viele Kritiker erstmal überzeugen davon, die gesagt haben, ja, das ist doch Kinderkram, Science Fiction. So.
Ja, und vielleicht war das auch der Grund, dass es eingestellt worden ist, dass vielleicht damals auch schon etwas sensiblere Leute sich das angeguckt haben, so wie wir jetzt gerade eben, und gesagt haben, hört mal Leute, eigentlich so wie ihr das da schreibt und wie ihr da die Leute handeln lässt, es geht eigentlich nicht. Also das so Science Fiction, das kann ja sein, das wird von Kindern geguckt, die nehmen sich das vielleicht als Vorbild und sowas und solche Vorbilder möchten wir eigentlich gar nicht unbedingt haben. Also wir sehen das ja auch heute eher so ironisch cool, ja. Also wenn das jetzt irgendwie nicht gehypt, aber wenn sich irgendwie Hipster das jetzt heute angucken, ja, die gucken sich das ja ironisch an, ne?
Ja.
Und wenn man sich das jetzt ernsthaft anguckt und das wirklich die Leute sich als Vorbild nehmen würde, die da gezeigt werden, da würde ich sagen, dass dann vielleicht manche Medientreibenden geguckt haben, gesagt haben, ist ja schön, wenn da mal so ein bisschen, also wenn das eure Vorstellung von Lockerheit ist, dann seid ihr
bei außerirdisch vergast.
Genau, dann bleibt lieber irgendwie verkrampft und steif, ja.
Ja, der Infodienst Kirche und Fernsehen schrub, zum Beispiel die Dialoge seien zu kompliziert für das deutsche Publikum.
Was? 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 Nee. Ja, okay, ich weiß nicht. Ich meine, 65, ich glaube, da gab es in der Eifel noch keine Landstraße, ne?
Vermutlich. Da wurde die Eifelautobahn gerade geplant.
Da gab es noch Ortschaften ohne Elektrizität.
Ja, aber gibt es teilweise, glaube ich, immer noch.
Jetzt wieder. Ja. Und das, da kann man sich natürlich jetzt schwer reinzuversetzen, wie jetzt auf so eine Landbevölkerung diese Bilder gewirkt haben. Ich meine, ich weiß ja noch, wie auf mich so die ersten Tricktechnik-Bilder gewirkt haben im Fernsehen, dass du ja echt davor gesessen bist und auch wenn die noch so schäbig aussahen, wenn man da keine Übung drin hat, sowas zu gucken und dass einem sofort irgendwie Sachen auffallen, wie die haarfeinen Fäden, an denen alles aufgehangen ist oder man so ein bisschen die Augen zusammenkneift, man sieht halt, dass da irgendwie Sachen geworfen werden, wenn da ein Sturm sein soll oder sowas in der Richtung, dann beeindruckt einen das ja schon sehr. Also man soll ja halt so, was ein Fernseher bei ungeschützten und nicht abgestumpften Gehirnen so auslösen kann, soll man ja nicht unterschätzen. Ne?
Ja, man muss aber auch dazu sagen, einmal diese Schubske zu sagen, wir machen jetzt eine Science-Fiction-Serie gegen die Kritik der, was weiß ich, Fernsehkritiker Fernsehschaffenden wahrscheinlich auch. Und dann einfach zu sagen, wir machen das jetzt, ohne vorher irgendwie Erfahrung mit Science-Fiction groß gehabt zu haben.
Ja.
Ich meine, war der letzte große solche Science-Fiction-Film, war vielleicht in den 40ern gab es mal Sternenschiff 1.
Genau.
Unter Hitler.
Und Metropolis.
Metropolis, schon weit davor wieder, Fritz Lang.
20er Jahre.
Und ich denke mal, dass...
Viel länger gibt es ja noch gar keinen Film.
Dass dazwischen auch tricktechnisch halt schon Welten wieder lagen. Also in 20 Jahren, wenn man sich heute einen Film anguckt, der vor 20 Jahren gemacht wurde, denkt man, oh Gottes Willen, wurden damals die Folgen gerendert oder was weiß ich was. Oder wenn die überhaupt gerendert haben und nicht noch Modelle benutzt haben. Und sich da einfach hinzusetzen und sagen, wir machen jetzt eine Science-Fiction-Serie, wir haben keine Ahnung davon, wir machen, vielleicht war deswegen auch dieser militärische Touch so leicht überbordend bei Raumpatrouille und der wissenschaftliche Teil etwas hinten angestellt, weil man einfach keine Erfahrung hatte mit Science-Fiction. Wir können
aber umso mehr mit Krieg.
Wir können Kriegsfilme machen, wir können Kriegsserien machen.
Ja.
So ähnlich wie man bei Star Trek gesagt hat, man macht halt diesen Trek ins neue Land, analog dazu versetzt man das in den Weltraum, also der Kreuzzug zu den Sternen sozusagen, der mit den ersten Siedlern machen wir halt
Der Ami zieht gen Westen und erkundet neues Land und der Deutsche
verteidigt seine
Grenzen
Frontlinien.
In den Grenzen von 1936.
Genau, so ungefähr. Und das halt in der Zukunft.
Ja.
Also insofern ist für mich auch vom Hinterkopf die Logik schon durchaus verständlich, warum man das so gemacht hat, wie man es gemacht hat. Und ich finde, dadurch hat es auch einen gewissen Reiz, durch die sehr deutsche Art, in der es umgesetzt wurde.
Ja, jetzt im Nachhinein, wenn man sich das so ein bisschen analytisch angucken kann.
Wenn man sich zum Beispiel jetzt als Vergleich Doctor Who anguckt, die erfolgreichste britische Science-Fiction-Serie und längste Serie, die jeweils gelaufen ist, Science-Fiction, glaube ich, die spielen auch damit, dass sie Briten sind. Und man macht nicht eine amerikanische Serie nach und versucht jetzt krampfhaft irgendwie auf Ami zu machen, sondern man spielt so ein bisschen damit, ja, Briten im Weltraum. Und Raumpatrouille ist halt Deutsche im Weltraum, was irgendwie...
Nee, finde ich nicht. Also ich glaube nicht, dass auf deutschen Kommandoständen das so zugegangen ist, wie da gezeigt wird. Ich denke eher, dass die versucht haben, ich meine, man merkt es ja schon in der Namensgebung, dass das alles englische Namen sind. Der Kommandant hat einen amerikanischen Namen, dass man da versucht hat, eher so diese amerikanische Lockerheit reinzubringen. Im Gegensatz halt zu diesem deutschen steifen Kommando-Rumgebrülle, was aber trotzdem halt immer wieder durchscheint, was eigentlich eher unsympathisch wirkt. Und ich glaube nicht, dass sie so selbstbewusst gewesen sind, dass sie gesagt haben, wir interpolieren jetzt quasi das deutsche Wesen in die Zukunft. Ich denke nicht, dass solche Gedanken da in den Köpfen der Autoren geherrscht haben oder des Autors.
Aber ich denke mir, wenn man heute nochmal so eine Science-Fiction-Serie machen würde, sagen wir ein Revival von Raumpatrouille 2015 oder was weiß ich was, dass das vielleicht der Ansatz wäre, dass man sagt, okay, wir machen es ähnlich wie bei Doctor Who und sagen, wir eifern nicht bestehende Formate nach, sondern wir machen was Eigenes, also was irgendwie so typisch deutsch ist, mit dem man sich ein bisschen identifizieren kann, um sich auch abzusetzen.
Wenn man die Autoren von Diplomaten küsst man nicht. Die fand ich eine Serie, die sehr humorvoll das deutsche Wesen so durch den Kakao gezogen hat ein bisschen. Aber da verlangst du, glaube ich, den deutschen Kreativen, in Anführungszeichen, eine ganze Menge ab. Also das stelle ich mir sehr, sehr, sehr schwierig vor umzusetzen, weil wer soll das schreiben?
Ja, das Problem ist natürlich auch, dass heute kein Fernsehschaffender gerne mal Risiken eingeht. Es wird das gemacht, was Mittelmaß ist, was auf allen Märkten funktioniert hat.
Ich glaube, das findet gerade eine Transformation statt. Also das Fernsehen verliert einfach an Bedeutung und man holt sich jetzt Leute aus dem Internet ins Fernsehen.
Ja, das stimmt.
Also die Leute, die gehen von sich aus hin, also Amateure haben bessere Ideen, sag ich mal, als im Fernsehen und setzen die halt einfach mal selber um mit ihrer Webkamera oder mit ihrer Laptopkamera.
Ob die besser sind, ist die Frage. Sind auf jeden Fall anders als das, was also man im Fernsehen sieht.
Also die haben mal neue Ideen, sagen wir es mal so. Also die haben neue Konzepte, auf die man vielleicht auch schon seit Jahren mal gewartet hat und sich mal gefragt hat, warum werden die eigentlich nicht mal im Fernsehen gebracht? Also vor allen Dingen die Auseinandersetzung mit dem Medium selber.
Genau.
Das mir total gefehlt hat im deutschen Fernsehen. Also ich kann mich eigentlich nur an eine Sendung erinnern, wo im deutschen Fernsehen mal das deutsche Fernsehen einfach mal besprochen worden ist. Also jetzt auf ernsthaft. Also
der schwarze Kanal.
Mit Karl Eduard den meinte ich. Also im westdeutschen Fernsehen gab es dann irgendwann mal mit Wiegald Boning so eine Viererrunde. Ich weiß nicht, ich glaube der Hugo und Egon Balder, Wiegald Boning und noch zwei. Die haben sich dann zusammengesetzt für eine Dreiviertelstunde und haben auf der Couch gesessen und haben mal erzählt, was es im deutschen Fernsehen gerade gibt. Ansonsten gab es halt Kalkofe. Eine andere Form der Auseinandersetzung mit Inhalten, das Zapping, komplett unkommentiert, halt einfach zusammengeschnitten, irgendwelche interessanten Sachen, aber so eine richtige, so in Richtung akademische Auseinandersetzung mit den Formaten und Inhalten gab's nicht. Und da holt man sich jetzt Leute rein, hier Wallonis sieht fern und so weiter. Bin mal gespannt, wann hier der Fernsehkritik-TV-Mensch mal...
Ja, zumindest nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, weil er sich da sehr mit verworfen hat.
Im Privaten hat er sich verworfen wegen den Glücksspielen.
Aber also man kann schon so sagen, auf Neuen Live, RTL und den öffentlich-rechtlichen wird er keinen Fuß auf den Boden kriegen. Da bleibt nicht mehr viel übrig.
Ja, Sat.1. Die dürfen dann halt auch nicht so stutenbissig sein dann irgendwie. Ich meine, eigentlich geht's doch nach Erfolg. Ich meine, wenn du Quote bringst, dann hast du auch gute Chancen, auch wenn dich keiner leiden kann, trotzdem da irgendwie. Aber ich glaube nicht, vielleicht will er auch gar nicht ins Fernsehen, das will ich jetzt auch gar nicht irgendwie, was vielleicht das falsche Beispiel so, ne? Aber
ja, wobei das ja alles so ein bisschen auf den dritten Spartensendern läuft, digital Tele5-Sparten Sachen. Also Tele5 ist gerade sehr experimentell, testet neue Formate und halt wirklich diese 1 Liga und hast du nicht gesehen.
Aber Entschuldigung, weil mir gerade einfällt, wo du sagtest, deutsche Science-Fiction-Serien, kannst du nicht noch an Solaris TV erinnern oder TV Solaris?
Nee. Ich kenne Solaris mit George Clooney. Da habe ich immer nach der Hälfte ausgeschaltet, weil ich total einschläfern fand.
Das war ganz merkwürdig. Ich glaube, da gab es nur 5 Folgen von. Das lief, glaube ich, im Nachmittagsprogramm und es ging darum, dass irgendwie auf einer Raumstation ein Piratensender betrieben wird. Aha. Das sollte wohl auch so ein bisschen in die Richtung so Presse- oder Medienschau gehen. Ne? Also wir hier auf unserem Satelliten, wir fangen quasi das Fernsehsignal der ganzen Erde ab und kommentieren das irgendwie. Aber soweit ich mich erinnern kann, war das absolut grottig und langweilig. Und konnte nicht irgendwie vermitteln, worauf es eigentlich hinaus wollte, diese Serie. Aber das war ganz cool. Oder TV Solara? Muss ich mal googeln nachher, ja. Aber das war merkwürdig.
Also Sebastian, lass uns doch bei YouTube eine neue deutsche Science-Fiction-Serie starten und warten, bis die Programmmacher auf uns aufmerksam werden.
Wir brauchen dafür, also wenn ich sowas machen würde, bräuchte ich dafür eine Vision. Und wie auch der deutschen Linken oder der internationalen Linken fehlt mir eine Vision darüber, wie die Menschen in der Zukunft leben könnten. Also wie kann man sich nach dem heutigen Wissensstand eine Gesellschaft in 100 Jahren vorstellen? Die nicht eine Dystopie ist. Also nicht, dass
das wird
wir
schwer.
Ja, nicht eine total überwachte, irgendwie medikamentös gesteuerte Roboter-Arbeitergesellschaft oder sowas in der Richtung, sondern irgendwas Schönes, so wie bei Star Trek.
Ja.
Das fehlt, ne?
Die Vorzeichen stehen gerade mehr in Richtung Dystopie leider überall.
Ja, also habe ich so den Eindruck jedenfalls. Und wenn da jemand jetzt mal irgendwie ein kreativer Kopf mal eine Idee hat, oder hier unsere, wir bilden doch irgendwie jedes Jahr irgendwie 10.000 Soziologie- und Gesellschaftswissenschaftler aus, macht euch doch mal selber Gedanken. Liest nicht nur, was irgendwie schon geschrieben worden ist in den Büchern, sondern denkt euch mal was Schönes aus und macht eine nette Fernsehserie draus und zeigt uns das. Das würde mich mal interessieren.
Drehbuchvorschläge gerne ins Forum oder an unsere E-Mail-Adresse.
Schaffen wir das endlich irgendwie Heteros und Homos friedlich zusammenleben zu lassen? Ohne Gesetzeszwang?
Wenn du so etwas thematisierst, besteht gleichzeitig wieder die Notwendigkeit. Zeigst du, dass die Notwendigkeit besteht, es zu thematisieren?
Ja, ich meine, geschickterweise macht man das natürlich, man konzentriert sich dann auf andere Handlungen und lässt halt die Utopie, sag ich mal so, als natürlich gegebene Tatsache im Hintergrund plätschern. Also man darf dann halt nicht so mit dem Zeigestock drauf zeigen, guck mal hier, was wir uns ausgedacht haben, so wäre es besser, wenn die Menschen leben würden oder so, sondern es muss halt so implizit vermittelt werden.
Du meinst so wie bei Babylon 5, wo Dr. Franklin und Marcus als Ehepaar reisen, inkognito.
Kann ich mich nicht dran erinnern, aber ja.
Ja, sie kriegen dann Papiere und dann sie sind verheiratet, sie machen Flitterwochen nach bla bla bla. Ah, okay.
Ja, genau, es muss halt so natürlich wirken, genau so, ja, selbstverständlich.
Okay. Ja, wie gesagt, Drehbuchvorschläge gerne an uns.
Genau.
Wir promoten euch. Ihr kommt ganz groß raus.
Wir machen Star aus euch.
Ja.
Ist ja auch schon wieder relativ spät, Sascha. Ja. Unsere Skala.
Unsere Skala. Also, ich habe das vielleicht auch dadurch, dass ich viele schöne Kindheitserinnerungen mit dieser Serie verbinde, ein etwas positiveres Bild. Also, weil ich auch den Hintergrund halt sehr schätze, dass ich sage, was ich eben erzählt habe, diesen Mut, halt eine Fernseh- und Science-Fiction-Serie in den 60er Jahren zu starten, die ja nun, das muss man auch bedenken, relativ verklemmt gewesen sind.
Ja.
Also, und da einfach zu sagen, wir machen jetzt mal was völlig anderes, wir machen keinen Krimi, wir machen eine Science-Fiction-Serie. Und ich fühle mich einfach aus den Aspekten, die ich eben genannt habe, der Charaktere und der Interaktion untereinander, einfach auch gut unterhalten. Da bin ich auch durchaus bereit, mal die Logik hinten anzustellen. Also ich muss immer...
Ja, aber das ist eine Freakshow. Ich meine, das ist so ein bisschen... ja, guckt sich die Leute an, kannst nicht so richtig fassen, was, wie die sich da anstellen. So.
Auf einer ironischen Ebene ist natürlich, dann steigt die Punktzahl ein bisschen. Aber ich würde schon eine solide 8 geben.
Boah, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Nee, gut, also mir fällt es schwer, mich in die Mentalität der Schaffenden und der Zuschauer zu dieser Zeit zu versetzen. Ich habe es, wie gesagt, vor einem Monat gesehen. Wenn ich heute sowas sehen würde, hätte ich sofort abgeschaltet. Ja, auch so eine 4, 5 irgendwie. Ja. Vielleicht noch, sagen wir mal, eine 6, wenn man versucht, das irgendwie zurückzurechnen zu der Zeit. Damals hätte ich ihm wahrscheinlich, und wenn ich ihn als das Kind gesehen hätte, hätte ich ihm auch eine höhere Note gegeben, auf alle Fälle. Mhm. Ja. Ja. Aber ist halt, wie gesagt, schlecht gealtert. Heute nur noch ironisch zu ertragen.
Ja. Ja, vermutlich, weil man halt die Sehgewohnheiten der damaligen Bevölkerung hat aufgreifen müssen. Dass man jetzt nicht sagen kann, man macht hier was völlig Neues.
Das sind ja nicht nur die Sehgewohnheiten, sondern auch die Schreibgewohnheiten. Ne?
Ja, genau.
Man muss ja auch dann irgendwie, kann ja nur auf dem aufbauen, was man schon kann, so, ne? Ja, also wie man das halt besser umsetzen kann, also gerade dieses Element der Utopie und so weiter, das hat man ja dann in dieser Serie Die Besucher, die dann allerdings auch schon 20 Jahre, glaube ich, später gedreht worden ist.
1984,
ne? Das ist natürlich schon ein ganzer Sprung in die Zukunft sozusagen. Aber das, da muss ich sagen, da hat man halt gesehen, wie man das dann halt doch besser umsetzen kann, finde ich.
Das stimmt. Und darüber gibt es mehr im nächsten Podcast.
So ist es, Sascha. Gut, unsere Stunde ist rum.
Ich habe mir gestern noch sagen lassen, wir sind viel zu lang. Wir sind diesmal unter einer Stunde geblieben.
Yes!
Ja,
In dieser Stunde,
Sebastian, starben knapp 100 Menschen.
Davon 5 an Autounfällen.
Und 0 an Terroranschlägen.
So ist es. In diesem Sinne.
Tschüss!